Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Das Thüringer Bratwurstmuseum zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Thüringen. Aber das kleine Dorf bei Arnstadt, das das Museum beherbergte, war schon lange überfordert vom Ansturm der Touristen, der überall parkenden Autos und Busse. Das Bratwurstmuseum beschloss also umzuziehen auf ein neues Grundstück im Norden Thüringens, am Rande von Mühlhausen. Die Pläne waren gemacht, Stadt und Museum handelseinig. Doch leider hatte man sich ausgerechnet für das neue Bratwurstmuseum das Gelände einer ehemaligen Außenstelle des KZ Buchenwalds ausgesucht. Der Ärger vor 4 Jahren dazu war groß. Es ging um unpassendes Gedenken. Was hat Nazi-Terror mit fettiger Wurst zu tun? Die Geschichte schaffte es bis in die New York Times. Doch heute, 4 Jahre danach, hat sie ein gutes, man könnte sagen ein würdiges Ende gefunden. Henry Bernhardt.
Kommen Sie erstmal an. Hallo Herr Bernhardt, wie schön Sie zu sehen.
Na? Also was da so auf uns eingeprasselt ist, das war schon interessant.
Auf einem schlammigen Feldweg am Ortsrand von Mühlhausen geht es in einen VW-Bus. Drin sitzen der Staatskanzleiminister Benjamin Emanuel Hoff und 2 Männer vom Bratwurstmuseum, Uwe Keit und Thomas Meuer. Meuer erzählt gerade, wie das war vor 4 Jahren, als sie der Öffentlichkeit ihre Pläne für den Umzug des Bratwurstmuseums nach Mühlhausen vorstellen wollten.
Nee, ich habe gerade gesagt, dass uns das völlig unvorbereitet traf, diese Geschichte des Geländes. Wir kamen ja von außerhalb, hatten einen einstimmigen Stadtratsbeschluss im Rücken.
Den Beschluss, ein verwahrlostes Gelände am Rande der Stadt, am Waldrand, für das Bratwurstmuseum zu nutzen. In der DDR war dort eine Kompanie der Nationalen Volksarmee stationiert. Später wohnten Flüchtlinge in den Gebäuden. Heute stehen sie leer.
Und Mühlhausen hat gesagt, das ist eine tolle Idee, das ist eine tolle touristische Einrichtung. Und ja, das ist ein Gelände, was vor sich hingammelt. Und lass uns das machen. Ne? Und dann in der Pressekonferenz zur Verlautbarung, dann kam dieser junge Mann von der Bild-Zeitung, der das ja mehr oder weniger in den Raum geworfen hat und alle waren irgendwie sofort bleich bis unter die Zehennägel. Und dann ging dieser komplette Wahnsinn los. Ne?
Wurst und Nazis, schrieb die Zeit. Gedenken statt Würstchen, der Tagesspiegel. Sogar die New York Times berichtete, als bekannt wurde, dass von September 1944 bis März 1945 in den Baracken auf dem Gelände ein Außenlager des KZ Buchenwald für 700 jüdische Frauen aus Polen und Ungarn untergebracht war.
Die Geschichte dieser Baracken war uns tatsächlich absolut unbekannt, wie auch wenn Mühlhausen selber da sozusagen das nicht mehr in Erinnerung hatte.
In der Stadt war die Geschichte des sogenannten B-Lagers bekannt, aber wenig präsent. Man hielt die kurze Episode kurz vor Kriegsende außerdem für nicht so wichtig. Die Öffentlichkeit sah das anders. Die jüdische Gemeinde Thüringens protestierte. Deren Vorsitzender Gerhard Schramm reagierte auf den Einwand, die Häftlinge hätten ja Kilometer entfernt Zwangsarbeit verrichtet und in den Baracken nur geschlafen.
Natürlich gehört auch die Schlafstätte, egal wie sie war, zu einem Konzentrationslager. Wenn ich so dran denke, bevor meine Großmutter oder ihre Schwester oder mein Onkel umgebracht wurde, da haben die auch auf Schlafstätten geschlafen. Ja, was soll denn das heißen?
Der Plan für das Bratwurstmuseum auf dem historisch belasteten Ort war schnell gestorben. Die Stadt, das Land Thüringen, der Verein waren sich schnell einig. Aber für Thomas Meuer ging der Stress erst richtig los.
Die Tage danach, die waren schon auch sehr bewegend. Also da hat man Anrufe gekriegt, haben irgendwelche Leute angerufen, haben ins Telefon reingerufen. Nazi-Schweine haben wieder aufgelegt. Ne? Andererseits haben einen Leute angerufen und haben einen Unterstützung angeboten. Das gab's also auch. Und also nicht schön.
Vor Zaun und Stacheldraht des ehemaligen KZ- und Kasernengeländes steht nun eine Tafel, die an die Geschichte erinnert. An einem Ort, an dem äußerst selten ein Mensch zu Fuß vorbeikommt. Das Bratwurstmuseum entsteht nun auf dem Grundstück nebenan und soll Mitte August öffnen.
Eine Gedenktafel, die abgelegen liegt, entfaltet eben bedauerlicherweise nur eine begrenzte gesellschaftliche und pädagogische Wirkung,
sagt Marc Bartuschka, ein Historiker, der im Auftrag der Stadt Mühlhausen die Geschichte des Frauenlagers am Stadtrand und des Männerlagers in Fabrikhallen mitten in der Stadt erforscht hat.
Das ist eben eine Frage, mit der sich jede Stadt auseinanderzusetzen hat, die Standort eines Außenlagers war. Hier bieten sich eben auch durchaus neue Wege an, die begangen werden können, sei es eben die Nutzung virtueller Medien, sei es akustische Elemente. Zugleich ist natürlich die örtliche Situation auch immer zu berücksichtigen.
Bartuschkas 2-jährige Forschung ist in einen 270 Seiten dicken Band in der Reihe zur Mühlhäuser Stadtgeschichte geronnen. Bartuschka hat Datenbanken und Archive weltweit konsultiert, 20.000 Dokumente gesichtet, Texte aus mehr als einem halben Dutzend Sprachen übersetzen lassen, 100 Interviews mit ehemaligen Häftlingen ausgewertet und einige Mühlhäuser Zeitzeugen interviewt. Am Ende steht eine Namensliste von 713 Frauen und 658 Männern mit Geburtstagen, Herkunft und Nationalität. Viele von ihnen haben die Todesmärsche und später das KZ Bergen-Belsen nicht überlebt. Gerade deshalb freut sich der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, Gerhard Schramm, über die Forschungsarbeit.
Es ist viel erreicht worden. Sie können mir glauben, dass ich sowas oder überhaupt die jüdische Gemeinde sehr zu schätzen weiß. Dass Namen zurückgegeben werden, dass über die Schicksale berichtet wird. Denn die meisten jüdischen Familien haben niemanden, der über seine, ihre Familien berichten könnte. Die haben ja nicht mal die Grabsteine für sich.
Das Buch über die beiden Mühlhäuser KZ-Außenlager erläutert sowohl die Struktur der Häftlingssklavenarbeit als auch die konkreten Bedingungen vor Ort. Eine Arbeitszeit von 11 Stunden, 7 Tage die Woche. Unzureichende Verpflegung, Kleidung, ärztliche Versorgung. Dazu Misshandlungen durch SS-Leute und lokales Aufsichtspersonal. Der Autor nennt auch Namen von einheimischen Frauen, die sich freiwillig gemeldet hatten, um im KZ Ravensbrück zu SS-Helferinnen ausgebildet zu werden, um dann zurück in Mühlhausen Dienst zu tun. Er beschreibt aber auch sehr einfühlsam sehr konkrete Schicksale.
Piroschka Goldner, in ihrer Familie Piri genannt, und ihre Schwester Rosi trafen in Bergen-Belsen eine jüngere Schwester wieder. Diese war bereits stark geschwächt, da sie einen Todesmarsch durchlitten hatte. Das Mädchen starb am 7. April. Eine Woche später, keine 24 Stunden vor der Befreiung, folgte ihr die schwer erkrankte Bosi Goldner in den Tod. Piroschka erfuhr kurz nach der Befreiung, dass ihre vierte Schwester ebenfalls im Lager sei. Piroschka pflegte ihre Schwester unermüdlich, fütterte sie. Doch als sie am 22. April die Baracke betrat, teilte man ihr mit, ihre Schwester sei tot. In 2 Wochen waren 3 der 4 Goldner Schwestern zugrunde gegangen.
Nur sehr wenige der insgesamt 140 Außenlager des KZ Buchenwald durften auch nur annähernd so gut erforscht sein. Insofern zog Reinhard Schramm zur Buchpräsentation im Mühlhäuser Rathaus 4 Jahre nach dem Skandal eine positive Bilanz.
Da muss ich heute nicht mehr drüber sprechen, weil an sich hat uns das sogar geholfen, uns näher kennenzulernen. Ich freue mich, dass diese Buchpräsentation hier stattfindet. Ich weiß, dass sowas sehr schwer zu erarbeiten ist und sowas fällt nicht vom Himmel. Und da bin ich sehr dankbar.